HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Doppelkopftisch in HR2 Kultur Ute Gerhardt, Soziologin und von 1987 bis 2004 Deutschlands erste Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Gerhardt.
Guten Tag.
Frau Gerhardt, für diesen ersten Frauenlehrstuhl an der Goethe-Universität in Frankfurt mussten die Frauen 13 Jahre lang kämpfen. Warum hat das so lange gedauert?
Es zeigt sich daran, man hat eben bisher in der Wissenschaft zu wenig zu Frauen- und Geschlechterforschung gearbeitet. Also musste es erst sichtbar und deutlich gemacht werden, wie notwendig solch eine extra Professur ist.
Das heißt, Frauen kamen gar nicht vor in der Forschung?
Kamen vor, aber immer nur als Anhängsel von anderen, viel größeren Themen angeblich.
Die Frauen wurden durch diesen Lehrstuhl auch aus dem Dunkel der Geschichte herausgeholt.
Zumindest haben wir das versucht und auch jetzt eine Menge geschafft seitdem, würde ich sagen. Aber natürlich haben wir das Ganze nicht entdeckt. Es gab ja schon im 19. Jahrhundert Frauen, die zur Geschichte geforscht haben. Nur waren das in der Regel Privatarbeiten. Und die ganzen Vorarbeiten, aber auch der Frauen vor uns, die sollte man nicht vergessen. Genau dies haben wir aber auch in unserer Forschung erst wieder ans Licht bringen müssen. Es war insbesondere nach der Zeit des Nationalsozialismus und der Vertreibung vieler früherer Frauenforscherinnen sehr notwendig, daran wieder zu erinnern.
Was haben Sie denn herausgefunden auf Ihrem Lehrstuhl in dieser Zeit?
Das Ganze, dieser Lehrstuhl war ja angeregt worden als Politikum von der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren, wo also Frauen feststellten, wir kommen hier gar nicht vor. Und wo auch besondere Probleme auftraten, dass Frauen etwa eine bessere Bildung jetzt genossen, aber gleichzeitig nicht ihr Wissen anwenden konnten im Beruf. Also alle diese Frauen- und Geschlechterprobleme lagen ja auf dem Tisch. Und da war es notwendig, endlich jetzt auch an der Universität einen Platz zu haben, in dem man den Fragen weiter nachgehen kann.
Sie konnten ihr Wissen im Beruf nicht anwenden, weil sie gar nicht zugelassen wurden zur Arbeit, also keine Arbeitsplätze bekamen.
Ja, das ist das eine, weil Frauen ja immer eine ganz andere Rolle zugedacht war, nämlich die Rolle, für die Familie zu sorgen, für die Kinder da zu sein. Und dieser Widerspruch, der sich eben auftut, einerseits zwischen dem Recht der Frauen, dem gleichen Recht der Frauen, an der Gesellschaft teilzuhaben, auch in der Politik mitzuwirken, das uns ja seit 1949 nun auch im Grundgesetz zugesichert war, und der Unmöglichkeit, diese Aufgaben auch wirklich umzusetzen im alltäglichen Leben, daran entzündete sich ja die Frauenbewegung und auch der Protest der Frauen gegen eine Benachteiligung und auch Vorherrschaft der Männer in allen Hinsichten.
Frau Gerhardt, vor 1987, bevor Sie diesen Lehrstuhl bekommen haben, und nach 2004, da sind Sie, darf ich das sagen, in Ruhestand gegangen, aber Sie sind nicht im Ruhestand. Nach wie vor sind Frauenthemen Ihre Themen. Das war vorher so, das ist auch jetzt noch so. Wie weit sind wir denn in unserer Entwicklung mit diesen Themen gekommen?
Die Frage, wie es Frauen in dieser Gesellschaft geht, ist die Hauptfrage, die mich beschäftigt hat. Und diese Frage bezieht sich natürlich immer auch auf die Männer. Also es ist Unsinn zu sagen, dass die Frauenforschung sich vorwiegend nur um Frauen gekümmert hat, sondern es geht ja um das Verhältnis der Geschlechter. Darum, wie Mann und Frau miteinander auskommen und wie sie zusammenwirken können. Ein Ausgangspunkt meiner Forschungen ist immer gewesen der Widerspruch zwischen dem gleichen Recht der Frau und der Unmöglichkeit, diese Rechte umzusetzen. Also die Durchsetzungschancen gleichen Rechts für Frauen war zum Beispiel ein erstes Forschungsprojekt, das ich noch an der Universität Bremen gemacht habe. Und da stellten wir zum Beispiel fest, dass Frauen zwar die gleichen Rechte haben, aber im Ernstfall sie nicht anwenden können. Zum Beispiel im Arbeitsamt. Es war ja in den 70er Jahren eine Initiative, auch Frauen in die Erwerbstätigkeit hineinzulassen, gerade auch wenn sie aus der Familie kommen, also wieder zurückkommen in den Erwerb. Dann stellten wir fest, dass Frauen, wenn sie dann vor den amtlichen Behörden sitzen, ihre Rechte nicht durchsetzen, weil sie auch den Konflikt vermeiden oder weil sie sozusagen den Vorurteilen, denen sie begegnen, nicht erwehren können. Wenn also ein Arbeitsamtsbeamter damals sagte, nun, was machen Sie denn mit Ihrem Kind, wenn Sie berufstätig sein wollen, dann hat dieses Argument Sie sozusagen außer Gefecht gesetzt. Aber erst die Tatsache, dass Frauen sich allgemein, also in der Frauenbewegung, in Frauengruppen und überhaupt zusammengeschlossen haben, um zu erkennen, dass diese Frage nach dem Kind ja den Mann eigentlich genauso angeht, dass es nicht nur ein reines Frauenproblem ist, sondern dass die Sorge und Erziehung für ein Kind eine Aufgabe der gesamten Familie, also auch des Mannes ist. Erst wenn man sich dies klar macht, stellt man fest, gut, das ist gar nicht mein eigenes Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Das Private ist auch politisch. Das war diese erste Erkenntnis, die die Frauenbewegung ja auch laut formuliert hat. Deshalb haben wir also nach diesen Ursachen gefragt, die Frauen daran hindern, ihre Rechte umzusetzen.
Frauenbewegung, das Stichwort ist gefallen. Sie sind eine Feministin.
Ja, dazu stehe ich und sage das auch ganz bewusst, weil es gibt ganz viele Menschen, die dieselben Ansichten haben wie Feministinnen, aber immer sagen, ich bin keine Feministin, aber. Also das Wort Feminismus hat einen schlechten Klang im Deutschen. Das wirkt immer besonders radikal und männerfeindlich. Das ist ein Klischee, dem ich herzlich widersprechen möchte, weil nur jemand, der für seine Selbstbestimmung und für seine Rechte und für Gleichberechtigung und Demokratie eintritt, ja nicht gleich deshalb ein Radikaler ist, sondern nur, es geht darum, diese Dinge auch bewusst zu machen. In Deutschland gibt es eine Tradition des Antifeminismus, sowohl in der Sozialdemokratie, also in der Arbeiterbewegung, als auch ohnehin unter Konservativen, die immer eine Sorge haben, und die ist bis heute vorhanden, dass dadurch, dass Frauen gleiche Rechte haben, die Familie zu kurz käme. Also die Rolle der Frau ist die in der Familie. Und wir wissen ja aus der Geschichte auch unserer neuen und modernen Zeit, dass die Familie als Institution, als eine der wichtigsten Institutionen der Gesellschaft, auch deshalb besonders geschützt wurde, weil in der Familie sozusagen der Hintergrund geschaffen wurde, um unsere Marktgesellschaft, um unsere Industriegesellschaft überhaupt am Laufen zu halten. Und wenn diese Rollenteilung in Gefahr gerät oder wenn die Rollenteilung in Frage gestellt, das sagen wir nur so, dann fürchten Männer um ihre Möglichkeit, sich öffentlich zu profilieren oder auch überhaupt ihren Beruf ausüben zu können. Und da müssen eben heute, unter den Bedingungen heute, neue Vereinbarungen getroffen werden zwischen Männern und Frauen, wie man das regeln kann.
Würden Sie sagen, auch die jüngeren Männer müssen da noch ein bisschen nacharbeiten oder überzeugt werden?
Schon, auf jeden Fall. Aber es gibt Gott sei Dank unter den jüngeren Männern doch sehr viele Männer, die das verstanden haben, die auch genauso gerne in ihrer Familie eigentlich sind und das Gefühl haben, dass sie durch ihren Beruf ihre Kinder eigentlich versäumen oder überhaupt sich Kinder gar nicht mehr leisten können oder leisten wollen. Also es gibt viele, die das schon verstehen, die aber immer noch keine Rezepte haben, wie organisieren wir das Leben in einer gleichberechtigten Form.
Also über diese Unmöglichkeit, auch zu einem solidarischen und auch gleichberechtigteren Familienleben zu kommen, werden wir noch sprechen im Laufe dieses Doppelkopfs. Sie sind aber aus den Gründen, die Sie eben auch genannt haben, weil da noch Ungerechtigkeiten stattfinden, sind Sie auch für die Quote. Weil viele Frauen lehnen das ja ab, weil sie sagen, ich will nicht über Quote, sondern ich möchte gerne über Qualifikation in meinen Job kommen.
Ja, die Quote ist in unserer politischen Gesellschaft ein Reizwort, da wir erfahren haben, dass trotz aller Gleichberechtigungsmaßnahmen, trotz Gleichstellungsbüros und aller möglichen Beauftragten für Gleichstellungsfragen, wir in dieser ganz harten Arbeitsgesellschaft nicht weiterkommen. Freiwillige Vereinbarungen, eine Zusicherung zu finden in der Wirtschaft, sind ja hoffnungslos gescheitert. Also alle Menschen, die sich länger mit diesem Problem befasst haben, sehen ein, auch einige Ministerinnen ja inzwischen, dass wir eine Regelung, eine beste Regelung brauchen. Und die Quote ist ja nichts anderes als eine rechtliche Regel, wonach Frauen nicht benachteiligt werden dürfen. Und da das so schwierig ist, diese Benachteiligung auch aufzuheben, brauchen wir einen Rahmen, der festlegt, unter welchen Bedingungen Frauen bei gleicher Leistung, bei gleicher Qualifikation Anspruch und einen durchsetzbaren Anspruch auf die gleiche Position haben. Also die Quote ist einfach das letzte Mittel, weil wir sonst Gewalt anwenden müssen. Es ist ein rechtliches Mittel. Und sie sozusagen zu denunzieren, ist ein absolutes Missverständnis.
Weil ja mittlerweile auch Männer sagen, wir sind eigentlich Opfer der Quotenregelung. Wir sind benachteiligt. Also da kehrt sich das um.
Man muss das von zwei Seiten sehen. Bisher waren Frauen benachteiligt, weil Männer immer ein Privileg hatten. Sie sind ein Mann. Und das Privileg bestand in der Regel darin, dass sie eben ohne Sorge für andere, ohne sich um ihren Hintergrund und ihren Alltag zu kümmern, sie frei stehen für den Beruf. Und dieses Handicap, das Frauen qua Rolle hatten oder haben, immer noch außerdem sorgen zu müssen für andere, insbesondere für ihre Kinder, hat ihnen im Berufsleben geschadet, kann man einfach sagen. Und wenn jetzt Männer, weil sie dieses Privileg ausnutzen konnten, einmal zurückstehen müssen in einem Einzelfall, weil eine ebenso gut qualifizierte Frau auch in den Gremien sitzen sollte, dann finde ich, ist das keine Benachteiligung, sondern das ist einfach Gerechtigkeit. Und diese Frage von Gerechtigkeit, die müsste eigentlich dann klugen Männern auch mal in den Sinn kommen.
Noch ein weiteres Reizargument ist ja, die Frauenbewegung, der Feminismus möchte doch mehr Weiblichkeit in der Gesellschaft haben, mehr Weiblichkeit auch in den Berufsfeldern, also weiblichere Werte einführen. Und dann kommt das Argument, das sagt, aber wenn Frauen dann das geschafft haben, im Job nach oben zu kommen, wenn sie in leitende Positionen kommen, wenn sie sogar Chefs werden, sind sie eigentlich gar nicht so anders als die Männer, die an die Macht gekommen sind.
Dieser Eindruck rührt daher, dass natürlich bisher viel zu wenige Frauen in diesen Positionen sind. Und wenn sie in solch einer Ausnahmeposition, also eine Leitungsfunktion haben, dann bleibt ihnen gewiss, um überhaupt sich durchzusetzen, nichts anderes übrig oft, als zu den gleichen Methoden zu greifen, wie Männer das einfach selbstverständlich tun. Erwiesen ist aber, und darüber gibt es viele Gutachten, dass Frauen, die Leitungsfunktionen haben, in der Regel kooperativer arbeiten, dass es für die Unternehmen solider und gewinnbringender zugeht, dass Familienfreundlichkeit sich auszahlt. Also alle diese Gründe, die gegen Frauen in Leitungspositionen sprechen, sind längst ausgeräumt. Und zum Beispiel Rürup, dieser Gutachter, Professor Rürup, hat nachgewiesen, wie viel Gewinn es bringt, wenn ein Leitungsgremium gemischt besetzt ist mit Männern und Frauen. Es sollen ja nicht die Frauen an die Stelle der Männer treten, sondern sie sollen genauso mitwirken können. Und der Stil der Frauen ist offenbar kooperativer. Er ist nicht so hierarchisch orientiert. Und das kommt aus ihrer Lebenserfahrung, weil sie sich immer irgendwie mit Kompromissen und Verhandlungsmöglichkeiten in ihrem Alltag abgeben müssen, sind sie einfach auch in Leitungsfunktionen dann kooperativer. Das ist nachgewiesen. Und ich denke mal, dass die wenigen Männer, die immer noch meinen, nur sie könnten eine Firma leiten, die werden aussterben. Es wird in der Zukunft, das ist auch arbeitswissenschaftlich nachgewiesen, immer mehr auf Mischung, auf Kooperation, auf Teamfähigkeit und solidarische das Verhalten ankommen und nicht auf ein hierarchisches Dirigieren von oben nach unten.
Ute Gerhardt ist heute bei uns zu Gast am Doppelkopftisch in HR2 Kultur. Familienfrau haben wir sie für diese Sendung genannt. Über den alltäglichen Wahnsinn in der Familie, wenn sie und er berufstätig sein wollen, wenn sie und er Kinder haben wollen und auch noch dabei glücklich und zufrieden sein wollen, wie das geht oder ob es überhaupt geht, darüber sprechen wir in unserer nächsten Doppelkopfrunde in HR2 Kultur. Zuvor hören wir Musik. Ute Gerhardt, was wünschen Sie sich?
Ich habe mir ausgesucht ein Stück von Clara Schumann, der Frau von Robert Schumann, bewusst das Werk einer Komponistin, weil immer von Frauen gesagt wird, sie könnten nicht komponieren. Sie war ja eine berühmte Pianistin in ihrer Zeit und deshalb habe ich dieses Präludium und Fuge ausgesucht aus Opus 16.
Wir hörten Clara Schumann, Präludium und Fuge aus Opus 16. Willkommen zu unserer zweiten Doppelkopfrunde in HR2 Kultur. Ute Gerhardt, Soziologin und Deutschlands erste Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, ist heute bei uns zu Gast. Ute Gerhardt, wir nennen Sie in diesem Doppelkopf eine Familienfrau. Ein Wort, das Sie erst einmal zusammenzucken ließ. Gefällt es Ihnen nicht?
Ja, es hat mich stutzig gemacht, weil ich ja in meinen Forschungen und auch in meiner historischen Forschung insbesondere seit jeher die traditionelle Familienfrau kritisiere, beziehungsweise die traditionelle Familie kritisiere, weil sie eine bestimmte Geschlechterordnung vertrat, die ich ja genau für ungerecht halte. Insofern, Familienfrau als Bezeichnung ist ambivalent. Ich konnte natürlich immer diese Familie kritisieren, weil ich selber das Glück hatte, in einer Familie zu leben und auch mit Kindern und Mann eigentlich nach wie vor glücklich bin und sogar Enkelkinder habe. Also insofern konnte ich mir es leisten, Familie zu kritisieren. Das wäre schwieriger gewesen, wenn ich sozusagen ein Single gewesen wäre, denke ich mal.
Das wäre doch schön, wenn Frauen sich sehr gern Familienfrauen nennen würden, zugleich aber auch sagen könnten, ich mache das und das und das und das.
Ja, das ist genau der Punkt. Wir müssen eine neue Form von Familie uns denken können. Das ist nur sehr schwierig, weil unsere gesamten gesellschaftlichen Strukturen nach wie vor darauf ausgerichtet sind, dass der Mann der Ernährer der Familie ist und die Frau für die Hausarbeit und die Kinder sorgt. Und diese Rollenstruktur, die passt einfach nicht mehr in unsere Verhältnisse heute. Es gibt viele Gründe, weshalb Frauen erwerbstätig sein müssen, aber auch sein wollen, weil natürlich heute eine Mutterrolle bei den verlängerten Lebenszeiten, die wir haben, eigentlich nur noch einen Bruchteil des eigenen Lebenslaufes darstellt. Wenn man heute zwei Kinder hat, ist man ja spätestens nach 10 Jahren aus dem Gröbsten heraus. Und was macht man denn danach? Also das ist immer schon ein Problem, wenn man sich nur auf diese kurze Erziehungsphase hin sein ganzes Leben einrichtet. Hinzu kommen ja die äußeren Bedingungen, Geld verdienen zu müssen, zur Familie beitragen zu wollen und schließlich die Tatsache, dass Frauen heute besser ausgebildet sind und in ihren Berufen auch das anwenden wollen, was sie gelernt haben oder auch sogar mitwirken wollen an der Gestaltung von Gesellschaft und Politik. Das heißt, wir brauchen sowohl die Frauen als Arbeitskraft, aber auch als Produktivkraft, die für gerechtere und bessere Verhältnisse in unserer Gesellschaft sorgt. Das heißt, wir müssen eine neue Form von Familie finden, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind, in der auch Kinder, ja, wie wir wissen, inzwischen sehr viel mehr Rechte haben und aus gutem Grund nicht unter der Gewalt, wie das früher hieß, der Eltern oder des Vaters stehen dürfen. Das heißt, an dieser neuen Form von Familie habe ich immer gearbeitet und habe für sie geworben. In der Soziologie, auch in den Gesellschaftswissenschaften und in der Rechtswissenschaft ist ja so viel passiert in den letzten 20 Jahren insbesondere, sodass wir heute eigentlich von einer Vielfalt der Familien und Lebensformen sprechen, die ja gar nicht mehr so strukturiert sind, wie man sich die klassische oder traditionelle Familie vorstellt, mit Vater, Mutter, Kind.
Niemand konnte ja wohl ahnen, wie schnell sich das Klima von Arbeit und Familie auch wandeln würde in den letzten Jahren. Und Eltern und Kinder leben heute ja in einem fast atemlosen Zustand. Also ich nenne mal so Stichwörter wie Vernetzung, Beschleunigung, Dauerverfügbarkeit. Es gibt kaum noch einen Feierabend. Man muss immer zur Verfügung stehen. Das Handy muss Tag und Nacht angeschaltet sein. Wie können unter diesen Umständen Frauen und Männer guten Gewissens überhaupt Mütter und Väter sein?
Das ist genau das Problem. Und wir haben das schon jetzt seit mindestens 50 Jahren. Das ist das Schlimme, dass es sich eigentlich noch nicht verändert hat, obwohl jetzt die Voraussetzungen rechtlich und so weiter gegeben wären, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Wir haben dieses Problem Jahrzehnte diskutiert unter dem Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und zwar haben wir das immer nur diskutiert als Problem der Frauen. Aber ich denke, dass heute allmählich das Bewusstsein wächst, dass es auch ein Problem von Männern ist, wie sie Familie und Beruf vereinbaren können. Und genau diese Bewusstseinsveränderung, die wird jetzt sehr dringend notwendig. Also man hat versucht, dieses Problem der Doppelrolle der Frau zu lösen durch alle möglichen Krücken. Es gab, als ich meine Familie gründete, das sogenannte Drei-Phasen-Modell. Da wurde uns weisgemacht, man könne erst berufstätig sein oder einen Beruf erlernen. Dann ginge man in die Familie zurück für einige, mindestens 10 Jahre, um dann danach wieder in den Beruf einzusteigen. Also eine dritte Phase, in der man wieder berufstätig sein dürfte. Wir wissen heute, dass das nicht klappen kann, weil wenn man 10 Jahre aus dem Beruf heraus ist, kann man in heutiger schnelllebiger Zeit mit den vielen Anforderungen einfach nicht mehr bestehen. Und das ist der Grund, weshalb Frauen eben dann Kompromisse gewählt haben. Teilzeitarbeit, Nebenbeschäftigungen, die aber nie ausreichen, um wirklich sich selbst zu unterhalten, geschweige denn der Familie zu helfen. Es gibt so ein wunderbares Wort von Irmtraut Morgner, das mir damals in den 70er Jahren so geholfen hat, in ihrem Buch Troubadour Beatrix. Da hieß es, 7 Jahre Haushalt und nicht im Betrieb, man ist ein Nichtschwimmer. Genau das ist es. Man verlernt das Schwimmen in dieser Gesellschaft, wenn man nicht dabei bleibt. Insofern können wir uns heute, und das ist ja auch der Grund, weshalb viele junge Frauen sich schwer entscheiden können, ein Kind zu bekommen, wir können uns heute nicht mehr leisten, dass man sozusagen herausgeht aus dem Beruf und nachher glaubt, wieder hereinzukommen.
Ich würde da jetzt gerne auch einen Blick noch auf die Männer werfen. Es gibt ja Männer, die tatsächlich gerne eine Familie hätten, die Kinder haben möchten, die auch sagen, ich würde auch gern zu Hause bleiben. Auch den Männern würde es so gehen, sie sind nach ein paar Jahren, vielleicht noch viel schneller als nach 7 Jahren, sind sie nicht Schwimmer in ihrer eigenen Firma. Also ein Vater, der in Vaterschaftsurlaub gegangen ist, hat mir mal gesagt, danach wusste ich genau, das ist mein Karriereknick, aber den habe ich in Kauf genommen. Wie kann man da zu einer Vereinbarkeit finden für Frauen und Männer? Denn Männer sagen mittlerweile auch, wir haben keine Lust mehr auf diese Maloche, uns da aufreiben zu lassen. Für was eigentlich? Ist das noch wirklich Leben, was wir da haben?
Das ist richtig. Genau den Männern, die heute Erziehungsurlaub oder wirklich auch sich für die Familie entsprechend einsetzen wollen, denen geht es genauso wie den Frauen früher. Ja? Und die werden als Softies beschimpft oder als nicht richtig leistungsfähig oder auch nicht karrierebewusst. Und das ist in heutiger Gesellschaft, in der es um Leistung und Karriere geht, ein absoluter Nachteil. Insofern brauchen wir eine riesige Revolution in den Köpfen, um das zu verändern. Und vor allen Dingen brauchen wir Männer, die als Vorbilder gelten können. Und wir brauchen mehr Männer, die diese Familienrolle übernehmen. Denn dann ist der Einzelne nicht in einer so schwierigen Position. Das heißt, je mehr Männer sich sozusagen zu ihrer Familie bekennen, desto einfacher wird es für sie alle. Und man würde auch dann die Frauen nicht in dieser Weise mehr diskriminieren können, weil sie angeblich immer unter dem Verdacht stehen, nicht richtig leistungsfähig zu sein wegen ihrer Familie. Das geht natürlich nur, wenn man wirklich miteinander das aushandelt. Ich bin ja nicht dafür, dass Männer jetzt nach Hause gehen und Frauen in den Beruf, sondern wir müssen in unseren neuen Formen von Familie Phasen einberechnen, in denen beide, Mann und Frau, mal kürzer treten können und also sich ihrer Familie widmen. Familienwissenschaftler nennen das inzwischen eine Herstellungsleistung. Die Familie wird täglich hergestellt durch dieses Aushandeln.
Wir brauchen eine riesige Revolution in unseren Köpfen. Bei diesem Satz möchte ich jetzt noch einmal stehen bleiben. Wie sieht diese Revolution in den Köpfen aus?
Das muss sozusagen aus einer veränderten Bewusstseinshaltung und aus veränderten Bedingungen die Kraft erwachsen, da etwas zu tun. Eine Männerbewegung wäre das Wunderbarste, was uns jetzt passieren könnte. Aber die müssen auch gar nicht mehr gegen Frauen arbeiten, sondern das könnten wir tatsächlich zusammen machen.
Bis jetzt versucht jeder sich, wie Sie mal gesagt haben, durchzuwursteln. Und jeder Mann, jede Frau hat ein schlechtes Gewissen, weil man es nie wirklich richtig hinkriegen kann. Beruf, Familie, Kindererziehung. Wir sind da jetzt in einem sehr großen Prozess. Und lange, lange nicht am Ende.
Wir können aber sehr viel lernen, auch von anderen Ländern. Also insofern ist die Europäische Union eine richtige Lerngesellschaft, in der wir ja feststellen müssen, dass in den Gesellschaften, in denen früh genug auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Familie geachtet wurde, und das sind immer wieder als Vorbild die skandinavischen Länder, dort auch die Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Und zwar von politischer Seite staatlich geschaffen wurden, um Kinderbetreuungseinrichtungen zu haben und um die Arbeitsverhältnisse so zu regeln, dass Mann und Frau ohne Schaden für ihre Karriere an ihm teilhaben können. Also wir müssen dazu eine neue Infrastruktur herstellen und das ist natürlich eine politische, eine riesige politische Aufgabe, die bisher immer als private Aufgabe verstanden wurde. Ich glaube aber, dass die Politik inzwischen da etwas auch verstanden hat. Und es geht jetzt nur noch um die Prioritäten. Wo fängt man eigentlich damit an?
Und wir müssten es gemeinsam anpacken, haben Sie gesagt, Frauen und Männer. Das große Wort heißt zusammen, nicht gegeneinander. Es ist keine Frauen- und keine Männerfrage, die man jetzt getrennt beantworten müsste, sondern es ist eine Frage des Menschseins.
Richtig, ja. Die Familie besteht aus Männern und Frauen und Kindern und insofern ist das jetzt kein, im Gegenteil, die Probleme treten ja auch dann auf, wenn man es einer Seite nur zuschiebt. Also insofern geht es um eine neue Verantwortung auch für die Familie. Die Erfahrung auch für Männer und das Glück, das sie erfahren können, wenn sie Kinder betreuen oder Kinder erziehen, das ist ja auch etwas, das wir als Pfund, als gutes Pfund mit einbringen können in die Debatte.
Wir sind ja auch noch nicht am Ende mit unserem Doppelkopf. Frau Gerhard, Sie haben ja da eine sehr schöne Vision. Darüber werden wir in unserer dritten Runde dann sprechen. Ute Gerhard, Soziologin und Frauenforscherin, ist heute bei uns zu Gast am Doppelkopftisch auf HR2 Kultur. Wir sprechen über Frauen, Männer, Familien und über die Unmöglichkeit, in diesem alltäglichen Stress, im Kampf um Zeit, Geld und Arbeitsplätze ein glückliches Familienleben zu führen. Vielleicht könnte es Lösungen für ein scheinbar unlösbares Problem geben. Wir denken darüber in unserer nächsten Doppelkopfrunde in HR2 Kultur nach. Zuvor hören wir Musik.
Für die nächste Runde habe ich ein Musikstück ausgesucht, einen Satz aus einer Sonate für Klavier und Violine von Mozart, E-Moll, Köchelverzeichnis 304, und zwar den Menuett-Satz. Ich habe das ausgesucht, weil ich selbst sehr gern Geige spiele und dies einer meiner Lieblingssätze ist. Er hilft einfach auf in jeder Stimmung.
Das war Mozart, Sonate für Klavier und Violine in E-Moll, daraus der zweite Satz. Unsere dritte Doppelkopfrunde in HR2 Kultur hat begonnen. Heute mit Ute Gerhard, Soziologin und von 1987 bis 2004 Deutschlands erste Professorin für Frauenforschung und Geschlechterforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Wir nennen Ute Gerhard heute auch Familienfrau, weil wir unter anderem über die Frage sprechen, wie ist es möglich, heutzutage als berufstätige Eltern ein glückliches Familienleben zu führen. Der Alltag, haben Sie gesagt, Frau Gerhard, schreit nach neuen Lösungen. Würden Sie noch einmal den Alltag einer jungen Frau beschreiben, wie Sie ihn vielleicht sogar von Ihren drei Töchtern her kennen?
Ja, gern. Es ist etwas deprimierend festzustellen, dass meine Töchter teilweise dasselbe Problem haben, das ich damals hatte, als ich jünger war. Nämlich nicht die Bedingungen vorzufinden, wonach man eben Beruf und Familie oder Kindererziehung irgendwie leichter bewältigen kann. Ich glaube, unsere Gesellschaftsanalyse in der Frauenforschung und Geschlechterforschung hat ja doch zum Vorschein gebracht, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat, dass wir ein großes Problem haben in der Weise, dass alle Menschen irgendwann in ihrem Leben auf Unterstützung, Pflege und Sorge angewiesen sind, dass wir aber in unserer Dienstleistungsgesellschaft keine Bedingungen vorfinden, in denen wir eben diese doppelte Rolle, die Frauen immer bisher übernommen haben, auch bewältigen können. Und aus der ganzen Kritik an der Rollenzuschreibung, an dem Gegensatz von Hausarbeit und Lohnarbeit, an den Fragen, wie bewältigen wir eigentlich gleichzeitig Karriere oder Berufstätigkeit mit den Beziehungsaufgaben, Beziehungspflege, die wir haben. Es ist in der feministischen Forschung, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ein neues Stichwort, eine quasi ein Schlüsselkonzept aufgetaucht, das unter dem Stichwort Care läuft. Care ist der englische Begriff für Sorge, Fürsorge, to care about, sie kümmern um andere. Also es umfasst alle die Tätigkeiten, die man weder maschinell noch routinisieren kann, sondern die sich zwischen Menschen abspielen und die darin bestehen, sie zu erziehen, zu pflegen, zu kochen, also für andere zu sorgen. Im Deutschen könnte man vielleicht einfach von Sorge für andere sprechen. Diese Tätigkeiten alle sind bei uns in einer Krise. Es gibt eine Care-Krise, kann man sagen, weil keiner mehr Zeit dafür hat. Und weil auch diese ausufernde Erwerbstätigkeit immer weniger Menschen dazu Zeit lässt. Und das Einzige, um das zu ändern, ist meines Erachtens, dass wir uns erst einmal klar machen, wie wertvoll und unverzichtbar diese Aufgaben sind. Das heißt, wir können sie nicht einfach auf den Markt werfen und uns Migrantinnen holen und sie dann bezahlen. Das schafft ein neues Problem der Ungerechtigkeit. Das heißt, wir müssen uns darüber klar werden, dass wir die Aufgaben nur bewältigen, wenn wir sie teilen, wenn wir sie gerechter teilen. Zwischen den Menschen, die Kinder haben und den anderen, zwischen Männern und Frauen. Und dass wir eine neue Berufsstruktur als auch eine neue Form der Anerkennung und der Bewertung dieser Tätigkeit bekommen.
Das würde bedeuten, wir bekommen eine ganz andere Kultur auch in unserer Gesellschaft, weil Werte wie Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Solidarität, Sorge für andere entstehen und wachsen ja in der Familie. Dafür brauchen wir Frauen, die bisher die Kinder gepflegt, versorgt haben, aber auch die alten Menschen gepflegt und versorgt haben. Aber Sie sagen, wir brauchen Frauen und Männer und Kinder. Wir brauchen eigentlich alle, die sich in diese Care-Gesellschaft in irgendeiner Weise einbinden und auch zuständig fühlen.
Es gibt ein wunderbares Satz von einem früheren Philosophen, der sagt, die Familie ist die Kinderstube des Menschengeschlechts. Das heißt, wir haben sie immer als Sozialisationsinstanz bezeichnet, wo Menschen in die Gesellschaft hinein sozial geformt werden. Und so kann man auch sagen, die Familie ist der Ort, von dem aus man Sorgen für andere lernt. Und das kann eben nur in unserer Zukunft so organisiert werden, dass es nicht allein eine Aufgabe der Frauen ist, sondern dass auch Männer an dieser Sorge teilhaben, dass sie genauso Verantwortung übernehmen für diese Aufgaben. Und ich bin ganz sicher, so wie Männer das in ihrer Mehrzahl tun werden, wird diese Arbeit in der Gesellschaft auch eine andere Anerkennung erfahren. Das ist ja das Fatale, dass wir immer diese anderen Beweise brauchen. Und deshalb denke ich mal, dass einerseits besteht das darin, dass wir innerhalb der Familie darüber verhandeln und Gerechtigkeit herstellen, wer ist jetzt zuständig und wer macht diese Arbeit, wer das. Zweitens in der Gesellschaft die Berufe, die in diesen Bereichen tätig sind, von Krankenpflege, Kindergärtnerin bis Altenpflege, aber auch alle diese die Familie stützenden und beratenden Tätigkeiten, dass diese anders bezahlt werden müssen, dass die im Vergleich zu den technischen Berufen eine andere Aufwertung erfahren müssen. Es ist doch nicht verständlich, warum eine Altenpflegerin so viel weniger Geld bekommt als ein Lokführer. Die Verantwortung und die Last und die Kenntnis, die sie braucht, ist genauso wertvoll und wichtig. Das heißt, diese Erkenntnis, dass diese Tätigkeiten unverzichtbar sind und wertvoll für das Wohl der gesamten Gesellschaft, dies muss sich auch in barer Münze ausdrücken. Das heißt, es ist ziemlich viel zu tun, um das noch zu erreichen. Es fängt natürlich bei einer anderen Aufwertung der Kindererzieherinnen und der Altenpflegerinnen an. Aber es bedeutet auch, dass wir eine andere Infrastruktur haben, dass wir sozusagen um dieses Miteinander, um diese sozialen Beziehungen, dass wir da auch unsere Qualifikationen und auch unsere Fähigkeiten einsetzen und nicht nur auf einer rein technischen Entwicklung unsere ganze Zukunft aufbauen.
Aber jetzt will ich versuchen, mir das mal konkret vorzustellen. Vater und Mutter gehen arbeiten, haben Kinder, kümmern sich gemeinsam um Haushalt, um Kinder. Und jetzt sind dann noch die Eltern, die werden alt und gebrechlich, um die man sich ja auch sorgen sollte. Und Sie sagen, das Modell, dass man sich jetzt aus Osteuropa eine nette Pflegerin holt und die für sehr viel Geld bezahlt und sie dann nach 3 Monaten oder 6 Monaten ausgewechselt wird, das halten Sie für nicht sehr hilfreich in einer sogenannten Care-Gesellschaft? Müssten eigentlich alle Familienmitglieder auch füreinander aufkommen?
Nun, es kann nicht so sein, es ist so, dass die Familie nicht dies alles leisten kann. Wir wissen ja, bislang ist wirklich die Familie die Pflegestation der Gesellschaft, nicht? Also, und das kann nicht sein, weil die Familie damit überfordert ist. Das heißt, Familien brauchen Hilfen, und zwar professionelle Hilfe, auch von außen, für all diese Tätigkeiten. Das heißt, wir können nicht die Altenpflege wieder privatisieren und in die Familie verlagern. Das ist absolut unmöglich. Im Gegenteil, es ist auch nicht gut, sondern es braucht Professionalität, um diese ganzen Sorgetätigkeiten zu übernehmen. Und diese Tätigkeiten müssen nur auch entsprechend entlohnt werden und entsprechend Ausbildungsberufe müssen geschaffen werden. Das heißt, es geht um eine Entlastung der Familien, um nicht alles in die Familie hinein zu verlagern. Aber es darf auch nicht so sein, dass eine Mutter, die ihr Kind in den Kindergarten gibt, als Rabenmutter bezeichnet wird. Nicht? Also wir müssen ein neues Verständnis dafür haben, dass eine bestimmte Zeit auch Entlastung für Kinder notwendig ist. Und wir wissen alle nur zu gut, dass das auch für die Bildung und Erziehung der Kinder ja nur gut ist, diese Gruppenerfahrung und diese Kindergartenerfahrung zu haben. Also die Gesellschaft ist genauso verantwortlich für die Probleme, die auftauchen, und muss einschreiten und muss einbezogen werden in die Verantwortung für Familie.
Wenn diese Familientätigkeit für das Wohl einer gesamten Gesellschaft so wichtig ist, dann müsste man doch eigentlich Familientätigkeit genauso aufwerten wie zum Beispiel Lohnarbeit.
Ja, genau. Das ist aber das Problem. Wir haben, seitdem es eine Frauenbewegung gibt, immer über diesen Gegensatz Lohn und Hausarbeit nachgedacht und gestritten. Es gab am Anfang eine Kampagne Lohn für Hausarbeit. Da erkennt man ganz schnell, dass das nicht die Lösung sein kann, weil damit erst recht die Hausarbeit in der Hand der Frau ja befestigt wird, und sie wird gewiss nicht so entsprechend entlohnt, wie sie entlohnt werden müsste. Das heißt, es geht nicht darum, das einfach zu bezahlen. Und insofern spielen auch die Frauen, die wir uns holen, aus anderen Ländern eine Rolle. Es geht nicht einfach so, dass wir sie bezahlen und damit ist unser Care-Defizit, wie es heißt, gelöst. Wir brauchen diese Frauen, wir können sie auch wirklich bei uns sehr dankbar aufnehmen, weil sie eben uns Sorgetätigkeiten abnehmen, uns entlasten. Aber wir müssten sie auch entsprechend unter rechtlichen Rahmenbedingungen, unter Arbeitsbedingungen, die angemessen sind, und oder entsprechender Entlohnung bei uns arbeiten lassen. Es ist aber so, dass bisher diese Tätigkeiten auch des Putzens etwa in den Haushalten wird ja durch prekäre Beschäftigung gemacht. Das heißt, es gibt zwar inzwischen einen Minijob, der ganz gering sozialversicherungspflichtig ist, aber wir wissen alle, dass niemand von einem Minijob leben kann. Es ist insofern ein Betrug, wenn wir sagen, es gibt kaum noch Arbeitslose, weil diese ganzen Minijobber mitgezählt werden. Nein, davon kann ja kein Mensch leben. Also insofern müssen wir für diese Tätigkeiten angemessene Arbeitsbedingungen haben und auch Frauen, die das tun, gleichberechtigt teilhaben lassen.
Wenn Sie von einer Care-Gesellschaft sprechen, das ist ja im Grunde auch ein Zukunftsmodell, was wir so schnell wie möglich umsetzen sollten.
Ich möchte eigentlich von einer Notwendigkeit sprechen. Wir können unsere Zukunft nur wirklich vernünftig und menschlich gestalten, wenn wir andere Arbeitsstrukturen schaffen und wenn wir die Verhältnisse in unseren privaten Beziehungen gerecht regeln. Das gilt sowohl für die Familie wie für den Arbeitsmarkt. Das heißt, in der Familie ist eine an Gerechtigkeit orientierte Familie nur eine Familie der Zukunft. Ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt davon ausgehen kann, dass in einer Familie, wo es ja um Liebe und Fürsorge für andere geht, dass der eine dann immer zurückstehen soll. Das ist doch ungerecht. Also auch die Liebe beruht im Grunde auf gerechten Verhältnissen, auf Anerkennung des anderen als mindestens gleichwertig. Also wir brauchen eine gerechtigkeitsorientierte Familie, und da sind wir ja auf dem Weg, die Maßstäbe dafür benennen zu können. Aber wir brauchen vor allen Dingen Arbeitsverhältnisse, die nicht hierarchisch strukturiert sind und sozusagen die wichtigsten Tätigkeiten, die unsere Gesellschaft braucht, als prekäre Jobs anbieten.
Sie sagen ja, wir müssen für die Zukunft unserer Gesellschaft besser vorbereitet sein. Was ist, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir diesen Weg nicht gehen und vor allem nicht gemeinsam gehen?
Das mag ich mir gar nicht vorstellen, weil dann wird Deutschland eben immer weniger Kinder haben, worüber ja am meisten lamentiert wird. Und die Altenheime werden nach wie vor in einem schrecklichen Zustand sein. Also wir können gar nicht anders. Es ist auch so, dass wir ja Gott sei Dank inzwischen in einer Europäischen Union leben und da auch gedrängt werden, bestimmte Dinge zu verändern. Also nicht zufällig hat die Europäische Union und ihre Richtlinien dafür gesorgt, dass mehr Gerechtigkeit in Familien notwendig ist. Und die Vorbilder anderer oder auch die Erfahrungen anderer Länder, die das zum Teil besser bewältigt haben, aber auch die Notwendigkeit, unter uns europäischen Ländern solidarischer zu sein, also nicht die Polinnen bei uns putzen zu lassen, sondern sie gerecht zu behandeln. Genau dies erzwingt ja alles. Und insofern setze ich große Hoffnung auf die Europäische Union als eine, die sich wirklich an Freiheit und Gerechtigkeit orientiert. Und es gibt uns auch eine Chance, auch unter den Frauen, durch Verbindungen zu anderen Ländern, durch unsere internationalen Kontakte, durch den Austausch, den wir pflegen zu diesen Problemen. Und gerade dieses Stichwort Care ist ja eines, das wir unter Feministinnen in europäischem Zusammenhang entwickelt haben. Also dort gibt es sehr viele Anregungen. Die Europäische Union ist insofern auch eine Lerngesellschaft. Und das, denke ich mir, könnte uns vielleicht doch helfen.
Das war unser Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Soziologieprofessorin und Frauenforscherin Ute Gerhardt. Und irgendwie, Frau Gerhardt, hat es dann doch gepasst, dass wir Sie Familienfrau genannt haben. Denn wenn Ihre gesellschaftspolitischen Ideen eines Tages umgesetzt würden, hätten Sie tatsächlich einen großen Beitrag zum allgemeinen Familienglück geleistet.
Ja, ich nicht, bestimmt nicht alleine, sondern ich berufe mich auf meine gesamten Bewegungsfreunde. Und vor allen Dingen geht es darum, ja auch Familie ihren Ort in der Gesellschaft zu geben und ihre Bedeutung. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es auch zur Glückseligkeit der Gesellschaft beiträgt.
Ich danke Ihnen für dieses Doppelkopfgespräch in HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Weber. Und Ute Gerhardt, sagen Sie uns jetzt noch, welche Musik wir zum Abschied hören?
Zum Abschluss habe ich einen Satz aus einem Streichquartett von Schostakowitsch ausgesucht, Streichquartett Nummer 1 in C-Dur. Es ist eine Musik, die zeigt, wie problematisch unsere Zeit ist. Es ist Ende der 1930er Jahre komponiert und sie ist nicht so eingängig, aber sie ist sehr schön und kann uns vielleicht auch trösten.